nachdem sich der Professor Kramer mit den 13.000 Publikationen aus dem letzten Jahr auseinandergesetzt hat, habe ich mit den über 500.000 Dias aus den letzten Jahren mich auseinandergesetzt und werde Ihnen hier ein bisschen was über Alarm im Darm erzählen. Der Titel des Vortrags stammt übrigens vom Dozenten Seemann, also den Kredit bekommt er. Ich möchte starten mit ein paar Facts zum Darmmikrobiom. Ganz an die Spitze will ich einmal stellen, dass wir 10 Trillionen an Mikrobiomen in uns tragen oder an uns tragen. Also hier sprechen wir nicht nur über das Darmmikrobiom, sondern auch an die Mikrobiota, die wir in der Lunge, an der Haut tragen. Und dass mittlerweile 90% aller bekannten Erkrankungen in irgendeiner Art und Weise mit dem Mikrobiom in Verbindung gebracht werden. Ganz wichtig erscheint die Tatsache, dass wir von Mensch zu Mensch uns in unserem genetischen Material eigentlich zu 99,9% ähneln, während wir in der Mikrobiomdiversität deutliche Unterschiede zeigen. Das sehen Sie an der unten rechten Statistik, von 80-90% gibt es Unterschiede im Mikrobiom von Mensch zu Mensch. Und wenn wir an personalifizierte Medizin denken, dann können Sie sich auch vorstellen, dass wir hier wahrscheinlich einen sehr wichtigen Ansatzpunkt haben, um die richtige Therapie zum richtigen Patienten zu bringen. Ganz wichtig auch noch, es zählen nicht nur die Anzahl der Organismen, die wir in uns tragen oder Zellen, sondern auch die Größe. Und hier würde ich nochmal in Erinnerung rufen, dass wir, wenn wir über Bakterien sprechen, von der Größe von 0,5 bis 5 Mikrometer sprechen. Also das heißt, in der Größe in Relation zu den roten Blutkörperchen oder zu den meisten Körperzellen um einen Faktor 10 bis 50 kleiner sind. Und wenn man in der Begriffsdefinition noch etwas genauer sein will, dann ist, glaube ich, noch zu erwähnen, dass auf der einen Seite wir den Begriff Mikrobiota verwenden sollten. Mikrobiota definiert die Summe aller nicht körpereigenen Organismen, die wir in uns tragen, während das Wort Mikrobiom eigentlich das genetische Material aller dieser Mikrobionten zusammenfasst. Und noch wichtig, probiotisch oder präbiotisch zu unterscheiden. Probiotisch sind wirklich lebende Organismen, die wir als Therapie zuführen können, während Präbiotika letztendlich Mikrobiota beeinflussen und somit auch in die Biologie der Mikrobiota eingreifen können. Das Metabolom noch wichtig, das ist letztendlich die Summe aller mikromolekularen Stoffe, die einerseits durch die Bakterien produziert werden, aber auch im Darm letztendlich durch die Nahrung entstehen und somit letztendlich die Substanzen sind, die entweder durch das Mikrobiom oder die Ernährung unsere Mucosa und letztendlich unseren ganzen Organismus beeinflussen. Ein paar weitere wichtige Fakten. Wir wissen, dass das intestinale Mikrobiom den Stoffwechsel beeinflusst und ganz wichtigerweise auch die Immunfunktionen prägt und beeinflusst auch im späteren Erwachsenenleben. Als Dysbiose verstehen wir ganz allgemein Verschiebungen im Mikrobiom, die sowohl die Anzahl als auch die Zusammensetzung in den Mikrobiota betreffen können. Und dass die Mikrobiota eine sehr wichtige Rolle in unserem Organismus spielen, zeigt die Tatsache, dass keimfrei aufgezogene Mäuse ein dysfunktionales Immunsystem haben und häufiger Infektionen entwickeln. Das heißt, im sogenannten Shaping des Immunsystems eine essentielle Rolle spielen. Wie die Mikrobiota unsere Darmmikrobiom oder wie Darmmikrobiomfunktionen beeinflusst werden können, zeigt die Tatsache, dass Xenobiotika, also Medikamente oder andere Bestandteile, die wir zu uns nehmen, durch Mikrobiota im Darm verstoffwechselt werden und diese verschiedenen Zusammensetzungen von der Darmflora, die wir bei unseren Patienten oder gesunden Mitmenschen finden, auch als personifizierte Biomarker verwendet werden können, weil diese Mikrobiota einerseits Medikamente schneller verstoffwechseln oder verändern können und somit letztendlich ganz essentiell beitragen, wie ein Medikament oder ein Xenobiotikum auf unseren Organismus wirkt. Mikrobiota können auch Karzinogene selbst entgiften, das heißt manche Stoffe, die für uns normalerweise in einer gewissen Konzentration karzinogen wirken, können sie auch entgiften. Die Erneuerung der intestinalen Mucosa, wie Sie wissen, ist ein sehr schneller Vorgang und durch die Mikrobiota wird das auch gefördert. Keimfreie Mäuse regenerieren die Darmschleimhaut nicht so rasch, umgekehrt fördern aber einige Mikrobiota auch eben durch Metabolismus von Xenobiotika, die Darmkrebsentstehung, die Karzinogenese. Wie untersuchen wir heutzutage das Mikrobiom? Also ich glaube, hier sagen zu können, dass wir sicher noch nicht am Ende der Fahnenstange sind, dass wir hier vieles noch nicht verstehen. Wir verstehen sogar wahrscheinlich mehr nicht, als wir verstehen. Aber ganz banal ist sozusagen die klassische basale Mikrobiomanalyse basierend auf einer Stuhlprobe, wo DNA extrahiert wird und mit einer 16S-PCR letztendlich sequenziert wird, die ribosomale RNA. Und somit kommen wir auf eine taxonomische Klassifikation. Wir können die Anzahl, den Typ und die familiäre Zuordnung der einzelnen Bakterien aus dieser Stuhlprobe machen. So sehen Sie ein typisches Ergebnis. Hier sehen Sie aus verschiedenen Körperbereichen ein Mikrobiom und Sie sehen an der Größe zum Beispiel des Kreises, wie viele dieser einzelnen Familien oder Taxen hier vorkommen und auch wie divers und unterschiedlich die einzelnen Lokalisationen in ihrer Mikrobiota-Aufteilungen sind. Es gibt das Humane Mikrobiom-Projekt, wo letztendlich eine wissenschaftliche Gruppe international sich zusammengeschlossen hat und das gesunde Mikrobiom an verschiedenen Körperstellen klassifizieren will in ihrer Funktion, in ihrem Metagenom und in ihrem Metabolom. Und hier sehen Sie auch wieder eine typische Zusammenfassung, wie sowas aussehen kann mit den verschiedenen Bakterienstämmen auf der rechten Seite und unten die metabolischen Stoffwechselvorgänge dieser Bakterien, wo wir glauben, dass dadurch eben letztendlich die vielfältige Wirkung der Mikrobiota auf unseren Organismus zustande kommt. Ganz entscheidend hier, nicht nur weil ich Hepatologe bin, ist letztendlich bei Darmerkrankungen, aber vor allem, wenn man über Mikrobiota spricht, die Magen-Darm-Leber-Achse, die Gut-Liver-Axis. Hier wissen wir, dass auf der einen Seite in der Leber, die Galle produziert wird und letztendlich über Gallensäuren Phospholipide zum Darm auch nicht nur für die Verdauung essentielle Stoffe gesickt werden, sondern letztendlich auch Hormone und Metaboliten, die letztendlich im Darm wirksam sind. Auf der anderen Seite wissen Sie natürlich, dass unser Intestinum, der Kolon, extrem wichtig ist, um letztendlich in der Verdauung die essentiellen Nährstoffe zur Leber zu bringen. Es kann aber auch in pathologischen Situationen bei einer gestörten Darmbarriere so weit kommen, dass halt letztendlich Translokation von Bakterien und Bakterienbestandteilen zur Leber kommt. Und letztendlich unterscheiden wir das Pfortadersystem als sogenannte afferente Achse, wo letztendlich alles, was im Darm resorbiert wird oder auch parazellulär oder transzellulär transloziert, zur Leber kommt und das Galleneingangssystem als efferentes System von der Leber zum Darm. Und wenn Sie sich das jetzt noch einmal vor Augen führen, histologisch oder in diesem Schema aufgetrennt, dann haben Sie natürlich an der Spitze Ihre Enterozyten, Ihre Darmmikrovilli und dort ist es, wo diese Interaktion zwischen Mikrobiota oder der Metabolom letztendlich stattfindet. Und Sie können letztendlich diese Bakterien selbst oder Bakterienbestandteile oder deren Metaboliten über die Enterozyten aufnehmen und eben über dieses Blutsystem, das Portalvenensystem, das Ganze zur Leber und letztendlich in die systemische Zirkulation gelangt. Hier sind noch ein paar sehr wichtige Bestandteile aufgelistet oder Mechanismen, die bei dieser Magen-Darm-Leber-Achse eine wichtige Rolle spielen. Ein paar Dinge sind vielleicht nicht auf den ersten Blick so evident, wie eben, dass eben über die Galle letztendlich entgiftete, biotransformierte Bestandteile über die Galle wieder zum Darm kommen und dort wiederum die Mikrobiota beeinflussen. Das heißt, dieser enterohepatische Kreislauf nicht nur letztendlich die Gallen und Gallensäure betrifft, sondern letztendlich auch wieder das Mikrobiom. Umgekehrt werden natürlich 95% aller Gallensäuren wieder resorbiert. Das heißt, auch das Mikrobiom selber modifiziert nicht nur die Gallensäuren, die Gallensalze, die Phospholipide, sondern letztendlich auch über die Beeinflussung der Darmbarriere wieder was zurückkommt. Und ein Krankheitsbild, das ich hier erwähnen will, das letztendlich zu einer Volkserkrankung geworden wird, ist die NAFLD, die Fettleber oder die NASH als nicht-alkoholische Steatohepatitis. Sie wissen, dass nicht alle Patienten, die eine simple Steatose haben, letztendlich eine Steatohepatitis entwickeln und auch nur ein Bruchteil der Patienten, die eine NASH haben, entwickelt eine Zirrhose. Dennoch wird das eine Volkserkrankung werden, wo wir wahrscheinlich vor allem von hepatologischer Seite in den nächsten Jahren nach Eradikation der Virushepatitis doch noch genügend zu tun haben werden. Wir können mittlerweile nicht invasiv die Fettleber gut diagnostizieren, mit einem speziellen Fibroscan-Modul auch die Steatose nicht invasiv quantifizieren. Das sehen Sie hier. Das geht über den sogenannten CAP-Wert. Und dann Wenn wir die Patienten einmal identifiziert haben mit einer Steatose, geht es hepatologisch zur Sache, wo wir eigentlich wissen müssen, ob ein Patient letztendlich eine simple Steatose hat oder eine Fettleberhepatitis hat, eine NASH. Wir wissen letztendlich, dass der ungesunde Lebensstil, zu wenig Bewegung, kalorischer Überfluss letztendlich zu einer Steatose führt, aber den Unterschied, warum ein Patient letztendlich eine Steatohepatitis entwickelt, auf Basis von genetischen Risikofaktoren und eben auch durch ein sogenanntes gestörtes Darmmikrobiom, durch eine Dysbiose begünstigt wird. Und wie funktioniert das? Wie glauben wir, dass das funktioniert? Auf der einen Seite führen bestimmte kurzkettige Fettsäuren zu einer Beeinflussung des Mikrobioms und in also Sinne Fast Food, Western Diet, zu einer Dysbiose und somit wieder zu einer geänderten Zusammensetzung nicht nur des Mikrobioms, sondern auch der Gallensäurezusammensetzung und somit der Resorption und auch des Metabolomes, das letztendlich wieder auf ihre intestinale Schleimhaut wirkt. Ein wichtiger Bestandteil ist auch die verminderte Aufnahme von Cholin. Und somit kommt es unter anderem zu TMA-Überhäufung im Pforta-Blut. Und das dürfte eines der pathophysiologisch relevantesten Stoffe sein, warum letztendlich aus einer Steatose eine Steatohepatitis wird. Von dieser bakteriellen Translokation, die durch ein gestörtes Mikrobiom und durch eine gestörte intestinale Barriere letztendlich Inflammation in der Leber erzeugt wird, kann damit beitragen, dass einer simplen Steatose eine Steatohepatitis wird. Das gleiche oder ähnliche Stoffwechselvorgänge spielen auch bei der alkoholischen Fettleber eine wichtige Rolle. Sie sehen hier wieder die afferente Achse mit dem Pforta-System und das Mikrobiom auf der rechten Seite, die Leber auf der linken Seite. Wenn wir Alkohol trinken, wissen wir natürlich auf der einen Seite, dass wir direkte oder indirekte Hepatozytenschädigung haben. Durch eine hepatische Inflammation kommt es letztendlich zu einer Nekrose und Apoptose der Hepatozyten. Das aktiviert Entzündungszellen. Aber umgekehrt wirkt auch der Alkohol direkt auf die Mikrobiota im Darm und auch auf die Enterozyten. Im Darm eben wirkt dieser Alkohol im Sinne einer selektiven Toxizität auf die Bakterien auch so, dass sich die Zusammensetzung, die Diversität ändert. Es kommt auch in der Mukosa zu einer Entzündungsreaktion und letztendlich durch die bakterielle Translokation, die durch den Alkohol nicht nur über die Mikrobiota, sondern auch über die intestinale Permeabilitätsschädigung erfolgt, kommt es wiederum zu einer Translokation und zu einer hepatischen Entzündung. Ein ganz wichtiges Beispiel, wie wichtig die Diversität der Mikrobiota ist, ist letztendlich die Clostridium difficile assoziierte Diarrhoe, die wir immer wieder im Spital sehen. Letztendlich kommt es vor allem durch den Einsatz von diversen Breitspektrum-Antibiotika zu einer Reduktion der Diversität, des sogenannten Shannon-Alpha-Index. Das ist auch etwas, was Sie letztendlich aus der ribosomalen 16S-Sequenzierung herausbekommen. Und Sie sehen, dadurch kommt es zu einer verminderten Breite der Diversität im Mikrobiom. Und Sie können auch sehen, dass Patienten, die eine besonders schwere Clostridium difficile Infektion entwickeln, die suszeptibel auch sind, schon davor in der Biodiversität unterschiedlich sind, also geringer sind. Und umgekehrt gibt es manche Keime, die Sie davor in den Mikrobiota identifizieren können, die einen gewissen Schutz vor einer C. diff Colitis darstellen. In diesem Mäusemodell hat man gesehen, dass wenn Sie hier eingreifen und Bakterienstämme zufüttern oder auch nur ein bestimmtes Bakterium, nämlich hier einen anderen Clostridienstamm zufüttern, letztendlich, obwohl Sie die Diversität durch diese wenigen Keime nicht beeinflussen, nicht nur die Inzidenz der Colitis verbessern oder reduzieren, sondern auch das Überleben verbessern. Das heißt, eine Mikrobiota-Erkrankung können Sie durch eine andere Mikrobiota-Zugabe oder eine Beeinflussung verbessern. Die Emulgatoren möchte ich nur kurz streifen, weil danach Ernährung noch kommt. Ein wichtiges gastroenterologisches Gebiet ist das Gebiet der chronisch entzündlichen Darmerkrankung mit dem Morbus Crohn und der Colitis ulcerosa als prominente Beispiele. Hier nochmal kurz zur Darmbarriere. Wir haben auf der Oberfläche, als oberflächlichste Schutzschicht den Mucus, den Biofilm auf der Flora. Dann kommt eben die Epithelschicht und dann Verbindungen zwischen den Enterozyten, das letztendlich durch Tight Junctions Moleküle und andere Zell-Zell-Interaktionen letztendlich dafür sorgen sollen, dass innen von außen getrennt wird und dass hier ein Schutz entsteht. Hier sehen Sie ein immunfluoreszierendes Bild, wo der Mucus als grüne Schicht dargestellt wird. Und Sie sehen hier Bakterien als rot dargestellt. Und durch zwei Emulgatoren, die in unserer Nahrungskette sehr häufig verwendet werden, also die Carboxymethylcellulose und das Polysorbat 80, sehen Sie hier, dass diese Mukusschicht gestört wird und bestimmte Bakterien näher an die Darmschleimhaut heranrücken können. In einem Mäusemodell konnte hier auch durch diese Emulgatoren gezeigt werden, in einem Colitis-Modell, dass letztendlich die Darmentzündung wesentlich ausgeprägter ist, wenn man diese Emulgatoren der Diät zufügt und die Inzidenz der Colitis eben bedeutend höher ist. Ganz wichtig auch noch, wir sehen immer wieder Unterschiede im Ansprechen von Patienten auf Immuntherapien und auch auf Biologikatherapien. Und hier dürfte das Mikrobiom auch eine ganz entscheidende Rolle spielen. Bei Checkpoint-Inhibitoren, die Sie beim Melanom oder auch beim Lungenkarzinom in der Klinik häufig einsetzen, wurde hier gesehen, dass letztendlich Patienten, die eine Breitspektrum-Antibiotika aus irgendwelchen Gründen bekommen, viel schlechter auf diese Immuntherapie ansprechen. Das sehen Sie hier in Tierstudien, wo die Tumoren wesentlich schneller wuchsen, trotz Immuntherapie, wenn eine antibiotische Therapie gegeben wurde, also sprich das Mikrobiom wahrscheinlich negativ beeinflusst wurde. Und das Ganze konnte auch aus diversen Zulassungsstudien hier beim Lungenkarzinom und beim Nierenzellkarzinom nachvollzogen werden, dass die Patienten, wenn zusätzlich eine Antibiotikatherapie da war, viel schlechter auf die Immunsuppression angesprochen haben. Weil es dazu passt, möchte ich nur kurz erwähnen, es ist nicht nur, dass wir Expositionen zu den Mikrobiota haben in unserem Darmepithel, sondern letztendlich auch natürlich andere Faktoren, die wir mit der Ernährung zu uns nehmen, eine Rolle spielen, sowohl einerseits auf das Mikrobiom als natürlich direkt auf das Intestinum. Und somit möchte ich nur mal kurz in Erinnerung rufen, dass wir auch von einer Mikroplastik-Exposition betroffen sind. Sie alle wissen, Plastik ist im wahrsten Sinne in aller Munde. Es wird in jeder Industrie, also es gibt kaum einen Industriezweig, der nicht auf Plastik angewiesen ist. Und wir konnten hier vor kurzem in einer Pilotstudie zeigen, wo wir gesunde Probanden aus der ganzen westlichen Welt und Asien eingeschlossen haben, dass bei allen diesen Probanden Mikroplastik im Stuhl nachgewiesen werden konnte. Und das sehen Sie hier an dieser Verteilung. PET und Polypropylen wurde letztendlich bei allen nachgewiesen. Was das jetzt für Auswirkungen auf unser Mikrobiom hat oder auf unseren Organismus selbst, wissen wir noch nicht, aber es passt, glaube ich, zum Thema ganz gut, wenn wir uns letztendlich mit Mikrobiota mit Faktoren beschäftigen, was letztendlich aus unserem Gastrointestinaltrakt unsere Patienten und unsere Gesundheit beeinflussen. Als Zusammenfassung möchte ich Ihnen mitgeben, dass das Darmmikrobiom die Mucosa-Barriere beeinflusst und somit viele intestinale Erkrankungen. Das Darmmikrobiom verstoffwechselt nicht nur Nahrung und Medikation, sondern verführt auch über diese Stoffwechselprodukte zu einer Beeinflussung und zu einer systemischen Wirkung auf unseren Organismus. Die Leber erhält viele Signale aus dem Darm, das ist letztendlich durch das Mikrobiom bedingt, aber auch durch das Mikrobiom modifizierte intestinale Hormonsekretion tragen damit auch zu Lebererkrankungen bei. Das Krankheitsbild der Fettleber und der NASH wird somit ganz entscheidend durch die Mikrobiota-Zusammensetzung beeinflusst. Die modifizierte Gallensekretion der Leber, aber auch durch die Mikrobiote modifizierte Gallenfunktion und Verdauungsfunktion gibt hier wieder Feedback zum Darm. Und somit kann eine gestörte Gallensekretion sowohl Darmerkrankungen auslösen als auch beeinflussen. Wir sind noch nicht ganz da, aber ich denke, dass eine gezielte Darmmikrobiota-Modifizierung oder Optimierung, wie auch immer, Stichwort fäkale Mikrobiomtransfer, Stuhltransplantation, für viele Erkrankungen, die wir heute nicht ausreichend behandeln oder nur unzureichend behandeln können, eine vielversprechende Therapie der Zukunft darstellt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.